abgelaufenen Woche hängen geblieben. Da heißt es, Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Jetzt ist es immer so eine Sache, so mit einzelnen Bibelversen, und ich habe mir den Kontext angeguckt. Die Susanne hat ja gerade eine Textlesung gemacht, wo es um die Berufung der ersten Jünger geht. Dieser Text vom Hand an den Pflug legen und Tauglichkeit für das Reich Gottes ist eingebettet, das war dann schon nach der Berufung, in die Aussendung der Zwölf. Da heißt es am Anfang von Kapitel 9, also der gelesene Vers ist 9,62, ich lese den ersten Vers aus Kapitel 9. Er rief aber die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Nach unserem Leitvers oder Predigtvers geht es dann in Kapitel 10 im Lukas um die Einsetzung und Aussendung der 72. Also in Kapitel 9 die ersten Jünger, die ersten Zwölf. In Kapitel 10 hat sich das schon multipliziert und hier werden 72 ausgesendet. Ich lese aus den ersten beiden Versen. Danach setzte der Herr 72 andere ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte, und sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das also ist der Rahmen, Kapitel 9 und Beginn von Kapitel 10, für den Text, den wir heute näher angucken wollen. Und auch den möchte ich gerne im Kontext lesen. Kapitel 9, Abvers 59. Er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Und jetzt kommt dieser Kernvers. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Den Text hätten wir auch auf der ersten Folie. Durch diese Einbettung des Wochenspruches in die Berufung und Aussendung der 12 beziehungsweise der 72 wird eins deutlich. Es geht hier darum, letztendlich Reich Gottes zu verkünden, Reich Gottes sichtbar zu machen. Und dieser Abschnitt, den ich gerade vorgelesen hatte, ab Vers 59, ist bei mir überschrieben mit der Überschrift vom Ernst der Nachfolge. Wir wissen ja, die Überschriften wurden in der Bibel nach Gusto und Laune der jeweiligen Übersetzer sehr viel später hinzugefügt und gehören eigentlich nicht zum biblischen Text dazu. Und oft wurde dieser Vers dann auch darauf reduziert. Wenn du zu Jesus gehören willst, dann musst du radikal alles hinter dir lassen und ihm nachfolgen. Und diese Radikalität hat sicherlich nichts an Bedeutung verloren. Aber wenn wir den Kontext anschauen, dann geht es nicht nur um mein individuelles Seelenheil, meine Bekehrung, meine persönliche Entscheidung für Jesus. Erkennt ihr die Werbung, meine Yacht, meine Traumfrau, mein Auto, mein Haus und so weiter. Sondern es geht letztendlich darum, dass wir einen Auftrag haben. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Es geht darum, Reich Gottes zu verkünden, Reich Gottes zu bauen, Reich Gottes sichtbar zu machen in unserem Umfeld, wo wir leben, wo wir uns bewegen. Und dann kann man nicht hinter diesen Vers nach seiner Bekehrung einen Haken setzen und sagen, erledigt. Sondern im Grunde ist es ein Vers, der mich täglich herausfordern darf. Ziehe ich mit meinem Lebenspflug die Furchen, gehe ich nach vorne und mache ich Reich Gottes sichtbar? Oder bin ich vor allem damit beschäftigt, dass es mir und meiner Familie gut geht, dass wir möglichst von Corona verschont bleiben, jetzt möglichst bald einen Impftermin bekommen, dass wir nicht von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit betroffen werden und. Alles sehr wichtige und existenzielle Fragen. Aber dieser Text fokussiert auf unsere Berufung, Reich Gottes sichtbar zu machen, den sichtbar zu machen, der in uns lebt. Ich habe überlegt, es ist grundsätzlich schändlich und schädlich, nach hinten zu schauen, die Vergangenheit zu betrachten, sich mit seiner eigenen Lebensgeschichte auseinanderzusetzen. Und ich komme zu dem Ergebnis, ganz und gar nicht. Die Frage ist nur, ziehe ich aus der Vergangenheit Kraft, Lebensmut, ziehe ich in irgendeiner Weise einen Nutzen für die Gegenwart und die Zukunft oder lähmt mich dieses Zurückschauen, dieses Verharren im Vergangenen? Wir kennen die Geschichte aus dem 1. Mose 19, die Geschichte von der Vernichtung von Sodom. Gott rettet die Familie von Lot aus der Stadt, die vernichtet wird, und fordert Lots Familie auf, sich nicht umzusehen. Lots Frau hält sich nicht daran, dreht sich um und erstarrt zur Salzsäule. Zur Salzsäule erstarren, das kennen wir auch aus der Umgangssprache. Gemeint ist damit meistens, dass uns etwas erschreckt und wir wie gelähmt nicht mehr handlungsfähig, nicht mehr bewegungsfähig sind. Dort, wo uns der Blick auf die Vergangenheit lähmt und uns handlungsunfähig macht, da wird das Leben im Jetzt und Hier verhindert. Oft sind es schmerzhafte Erfahrungen, Verlusterfahrungen, Erfahrungen, wo wir nicht bekommen haben, was wir gebraucht hätten. Wie gehen wir damit um? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hängen zusammen, bedingen einander. Und sicherlich ist es ein Spannungsfeld, aus der Vergangenheit zu lernen und die Erinnerung daran in eine positive Kraft für das Hier und Heute und das Morgen zu wandeln, beziehungsweise durch den Heiligen Geist Gottes wandeln zu lassen. Ein persönliches Beispiel. Ich war sehr oft in Auschwitz gewesen, wahrscheinlich öfter als ihr alle zusammen. Die Anne Rose war mal dabei, da kann ich mich erinnern. Bei anderen weiß ich es nicht. Und was mich immer noch nach fast 30 Besuchen dort beeindruckt, ist ein Vers, der in einer Baracke hängt. The one who does not remember history is bound to live through it again. Wer sich seiner Geschichte nicht erinnert, der ist gezwungen, sie noch einmal zu durchleben. Wir haben Halle vor Augen, wir haben Hanau vor Augen, es war jetzt gerade der Gedenktag und wir wissen, wie schrecklich das ist, wenn sich Dinge wiederholen, wenn das Erinnern und daraus Konsequenzen ableiten nicht umfassend und erfolgreich genug war. Die Erinnerung an das Vergangene kann mich für die Zukunft schützen, wenn ich die richtigen Schlüsse und Lehren aus der Vergangenheit ziehe. Das gilt aber auch für den persönlichen Bereich. Wenn ich durch Krisen gegangen bin, verletzt wurde durch andere Menschen, oft auch durch eigene Fehlentscheidungen, meinen Teil mit dazu beigetragen habe, dann kann ich für die Gegenwart und Zukunft oder darf ich trotzdem für die Gegenwart und Zukunft daraus lernen. Oder lähmt mich vielmehr das Zurückschauen und behindert es mich, im Jetzt und Hier zu leben? Behindert es mich, meiner Berufung als Jünger Jesu nachzukommen, nämlich am Reich Gottes mitzubauen, Reich Gottes sichtbar zu machen? Wenn Juden, egal ob Israelis oder Juden aus anderen Nationen, Auschwitz besuchen, dann formulieren sie, proklamieren sie, bekennen sie Folgendes, diesen zweiten Vers, den ihr auf Folie seht. Never forget, never forgive. Nie vergessen und nie vergeben. Und ich darf das jetzt so sagen als Deutscher, weil israelische Freunde es mir gegenüber so ausgedrückt haben. Dieses Festhalten an der Vergangenheit, am Schmerz, an erlittenen Traumata, verbunden mit der Festlegung, nie vergeben zu wollen, das verhindert eine versöhnte Zukunft, das verhindert ein erfülltes Leben. Never forget, das ist gut, das ist wertvoll, eine wertvolle Einstellung. Nicht zu vergessen, sich zu erinnern, damit bestimmte Ereignisse eben sich nicht wie in Halle und Hanau und sonst wo wiederholen. Aber der zweite Teil, never forgive, der ist fatal, der ist letztendlich destruktiv, der bindet an diese Vergangenheit, lässt den oder die, der dies ausspricht, für immer an diese Vergangenheit gefesselt sein. Es ist schon einige Jahre her, dass wir mit unseren deutsch-israelischen Gruppen nicht mehr frei durch Auschwitz rumlaufen durften, sondern es vor allem für den Besuch vom Stammlager Auschwitz einen Guide brauchten. Ich vermeide in dem Zusammenhang das deutsche Wort Führer, also dass wir einen Guide brauchten. Und wir haben die Agnieszka kennengelernt und beim Rausgehen, die hat jetzt schon viele Gruppen von uns geführt, beim Rausgehen habe ich zu ihr gesagt, ich weiß nicht, ob Sie jetzt damit was anfangen können, was ich gleich sagen werde. Aber wir sind hier als Deutsche wegen dieser deutsch-jüdischen Geschichte, wegen diesem Drama, dem Holocaust, der Shoah. Aber mir ist auch bewusst, wie viel Schuld Deutschland auch gegenüber Polen, ihrem Volk, auf sich geladen hat. Und unabhängig davon, ob Sie jetzt damit was anfangen können, ich möchte Sie stellvertretend für die Schuld meines Volkes an Ihrem Volk um Vergebung bitten. Sie zögerte einen Moment und ich war gespannt, wie sie reagieren würde. Und dann sagte sie, ich verstehe durchaus, was du oder was sie sagen. Im Englischen mit you ist es eh du und sie als das Gleiche. Und sie sagte, ich vergebe im Namen meines Volkes. Und dann sagte sie, never forget, but forgive. Nicht vergessen, aber vergeben. Das ist eine Botschaft aus einem anderen Geist heraus. Und es hat mich total gesegnet, als die Agnieszka, die inzwischen fast eine Freundin der Familie geworden ist, uns auch hier in Frankfurt mit Family und Kindern schon besucht hat, als sie das sagte, never forget, but forgive. Und das gilt auch für persönliche Traumata, lebensgeschichtliche Desaster, Schmerzen und Verletzungen. Wir müssen nicht so tun, als wäre das nie gewesen. Und vielleicht bleiben wir trotz Seelsorge und Therapie an manchen Stellen sehr empfindsam und vielleicht bricht manches Mal wieder eine alte Wunde auf. Aber der grundsätzliche Punkt ist, wie gehen wir mit unserer Vergangenheit um? Jesus Christus ist für unsere Vergangenheit gestorben. Deshalb können wir uns unabhängig von unseren Gefühlen dazu entscheiden, zu vergeben, dem anderen sein Versagen nicht mehr zuzurechnen und so selbst frei zu werden von der Fessel der Unvergebenheit. Auf der nächsten Folie, bitte, Uwe, sehen wir, was Paulus im Römer 6 schreibt. Und ich möchte jetzt hier den Fokus nicht auf die Sünde legen, sondern auf das Gekreuzigtsein. Römer 6, Vers 6. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Und wie schon gesagt, mir geht es jetzt nicht um die Fokussierung auf die Sünde, sondern darauf, dass Paulus sagt, dass unser alter Mensch mit Christus mitgekreuzigt ist und mitgestorben ist. Und wenn wir mit ihm gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir dürfen unsere Vergangenheit am Kreuz lassen und dürfen sozusagen durch das Kreuz hindurchgehen, von der einen Seite auf die andere Seite hinüberwechseln, nicht vor dem Kreuz stehen bleiben, sondern durch das Kreuz hindurchgehen in eine gute, in eine versöhnte, in eine geheilte Gegenwart und Zukunft. Bei unserem Kernvers aus Lukas 9, 62 vom Pflügen, da klingt auch ein anderer Vers an, auf der nächsten Folie aus Hosea 10, Vers 12. Sät Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der Liebe, pflüget ein neues, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Das ist Luther 2,17 Übersetzung. In der Elberfelder Übersetzung ist nicht vom Pflügen die Rede, da heißt es, brecht euch einen Neubruch. Verschiedene Bilder meinen aber dasselbe. Wo gilt es, dass wir Gottes Pflug durch unser Leben hindurch pflügen lassen? Wo muss oder darf sein Pflug das Vertrocknete, das Verkrustete aufbrechen, aufschneiden? Wo will Gott mein Inneres total umwenden und auf den Kopf stellen? Wenn ihr euch so einen klassischen Pflug vorstellt, wie der die Erde durchschneidet, da wird das Oberste nach unten gepflügt und das, was unten war, nach oben geholt. Wenn der Pflug durch mein Inneres wie durch einen vertrockneten Boden schneidet, dann kann das schmerzhaft sein. Wenn Gottes Geist dabei ist, mich zu verändern, weil ich ihm das zulasse, mich zu verändern, dann wird so manches auf den Kopf gestellt und umgekehrt. Das Untere wird aus dem Dunkeln des Erdreichs, des Bodens, auch des Bodens meines Herzens, nach oben ans Licht befördert. Und das, was im Licht sichtbar ist, vielleicht auch das, was nach außen glänzt, was die anderen wahrnehmen, wird plötzlich in das Dunkel der Erde hineingepflügt. Das kann auch etwas mit Sterben zu tun haben. Wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wer nicht bereit ist, sein Leben immer wieder von Gott auf den Kopf stellen zu lassen, von ihm umkehren zu lassen, das Oberste tief in die Erde hinein pflügen zu lassen und das Unterste aus dem Dunkel des Erdreichs ans Licht holen zu lassen, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das Evangelium spricht von großen Erfolgen, von Triumphen, von Siegen, von der Majestät Gottes. Es fordert aber auch an manchen Stellen auf, uns selbst zu sterben, unseren ich-bezogenen Antrieben, weil es darum geht, ein erfülltes Leben zu leben. Und ein erfülltes Leben ist dort nicht möglich, wo wir uns selbst zum Mittelpunkt des Weltgeschehens machen, wo wir uns nur um uns selbst und um unsere Familien drehen. Die nächste Folie bitte. In Johannes 10 sagt Jesus, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Damit sie das Leben haben und volle Genüge. In anderen Übersetzungen heißt es, dass sie das Leben in der Fülle haben sollen. Und in diesem Kontext vom erfüllten Leben wird deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es beim Sterben zuallererst darum geht, dass Jesus Christus als der gute Hirte für uns gestorben ist. Er ist gestorben, auf das wir leben. Und das ist die Grundlage, wenn wir herausgefordert werden, an manchen Stellen eigenen Antrieben, eigenen Wünschen auch manchmal zu sterben. Hier geht es nicht nur darum, von der Sünde zu lassen, uns recht und wohl zu verhalten. Es geht darum, nicht unsere Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Zurückschauen ist auch dort erlaubt, wo uns der Rückblick zur Dankbarkeit führt, wo wir uns daran erinnern, dass Gott uns Gutes getan hat, wo die Erinnerung und das Gedenken an das Handeln Gottes in der Vergangenheit uns ermutigen, in der Gegenwart in schwierigen Situationen auszuharren, standzuhalten. Wir leben als Christen in einem Spannungsfeld. Wir glauben zum einen an einen Gott, der Wunder tut. Und Gott sei Dank erleben wir das auch. Zumindest manchmal, zumindest punktuell, die einen mehr, die anderen weniger. Aber wir haben das alle schon erlebt, dass Gott Wunder getan hat. Wir erleben, dass Gebete erhört werden. Wir erleben aber auch die andere Seite, dass Gebete nicht oder noch nicht erhört werden. dass wir für Kranke beten, die einen werden gesund und die anderen sterben trotz Gebet. Die Pastoren in Frankfurt und Gemeindeleiter haben sich auch so in regionale Untergruppen aufgeteilt. Ich bin in der Gruppe von Frankfurt Nord im Pastorengebet dabei. Und es ist einige Monate her, da haben wir zum Schluss zu zweit füreinander gebetet. Und mein Gegenüber, Pastor einer anderen Freikirche, formuliert es im Gebet so: Ich glaube an dich, Gott, dass du groß bist und Wunder tust. Wir haben einen gewaltigen, einen majestätischen Gott, gegen den niemand sich widersetzen kann. Und trotzdem sitze ich morgen früh wieder auf der Bettkante und stelle mir vor, dass ich jetzt aufstehen muss und denke dabei, wie soll ich das heute alles schaffen? Das war so ein ehrliches Gebet, das hat mich so abgeholt, weil es das Spannungsfeld gut zum Ausdruck bringt, in dem wir oft stehen zwischen Glauben und Schauen. Noch schauen wir nicht das, was wir glauben. Manchmal kriegen wir einen Einblick und dürfen auch schauen, was wir glauben, aber oft ist es so, dass wir noch nicht schauen, was wir glauben. Das vorwärtsgewandte Pflügen und Sichtbarmachen des Reiches Gottes hat nicht nur mit Triumphen, mit Gebetserhörungen, mit Bekehrungen und Durchbrüchen zu tun. Gott sei Dank gibt es diese Dinge auch. Gott sei Dank erleben Menschen Durchbrüche, Gebetserhörungen, bekehren sich Menschen. Aber es gibt auch die andere Seite. Vorwärtsgewandt zu pflügen und das Reich Gottes sichtbar zu machen, drückt sich nicht selten aus im Ausharren im Gebet, im Ausharren in der Bedrängnis. Uwe, bitte die nächste Folie. Paulus schreibt der Gemeinde in Rom im Kapitel 5, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und drei Kapitel später schreibt er in Römer 8, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Solche Texte muss man keiner Gemeinde oder einzelnen Gläubigen schreiben, die nur von Sieg zu Sieg, von Triumph zu Triumph gehen. Das ist ein Wort für Gläubige, die herausgefordert sind, in widrigen Umständen, in Not und vielleicht sogar in Leid auszuharren. Sie verherrlichen Gott. Sie machen das Reich Gottes sichtbar und das nicht weniger als diejenigen, die geistliche Siege und Triumphe zu vermelden haben. Der Tod einer ehemaligen Mitarbeiterin jetzt Anfang Februar hat mich sehr getroffen. Eigentlich sollte sie, sie ist vor 2 Jahren in Rente gegangen, hat auf 450-Euro-Basis bei uns weitergearbeitet und sollte jetzt im März noch einmal so richtig einen vollen Monat mit fast voller Stundenzahl Vertretungsdienst leisten. Im Dezember war sie bei unserer internen und Corona-konformen Weihnachtsfeier im Sozialwerk in kleinem Kreise gewesen. Sie klagte über Rückenschmerzen. Anfang Januar wurde ein gebrochener Wirbel diagnostiziert. Hintergrund waren Metastasen an der Wirbelsäule. Es sollte eine onkologische Therapie begonnen werden. Diese kam nicht mehr zustande. Sie verstarb wenige Wochen Anfang Februar. Zurück bleibt eine Familie, die wie die ehemalige Mitarbeiterin auch gläubig sind und Gottes Wege an dieser Stelle nicht verstehen. Bis vor kurzem, bis zu meinem letzten Telefonat mit dem Ehemann, hatte sie der Trost Gottes noch nicht erreicht. Ich bin zuversichtlich, dass wenn einige Zeit vergeht, dass Gottes Trost sie erreichen wird. Auch in weniger dramatischen Umständen verstehen wir manchmal nicht, warum Dinge passieren, warum Gott dies zulässt. Mein vorletzter Text auf der nächsten Folie ist aus Hebräer 10. Da heißt es: Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, die erleuchtet wurdet, erduldet habt, einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Und jetzt kommen die Kernverse, auf die es mir ankommt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Ausharren, das bedeutet, das Vertrauen in Gott nicht wegzuwerfen. Mein letzter Text und der ohne Folie aus 2. Thessalonicher 3. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, schreibt Paulus, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Warum habe ich den Vers ausgesucht, der in der Luther-Übersetzung wie verlesen ganz anders klingt als in der Elberfelder? Da heißt es nämlich, der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Der Herr richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Jesus Christus ist der, der vorausgegangen und vorangegangen ist im Ausharren. Im 40-tägigen Fasten in der Wüste, im Garten Gethsemane, als er Blut und Wasser schwitzte, am Kreuz, als er sich von Gott verlassen fühlte und schrie, Eli, Eli, Lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Christus in uns ist das Geheimnis. Der Heilige Geist befähigt uns dort auszuharren, wo wir es aus eigener Kraft unmöglich vermögen. Der Heilige Geist hilft uns aus unserer Geschichte und Vergangenheit, auch aus schmerzvollen oder Verlusterfahrungen, Dünger für ein gelingendes Jetzt und Hier, für ein erfülltes Leben zu ziehen, indem wir nach vorne schauen, den Pflug durchs Leben führen und Reich Gottes sichtbar machen. Amen. Ich bete noch kurz. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Jesus gesandt hast. Er ist der, der den Preis bezahlt hat. Er ist der, der ausgeharrt hat in der Wüste beim Fasten, in der Versuchung durch den Teufel, der ausgeharrt hat im Garten Gethsemane und der ausgeharrt hat, als er sich von dir so verlassen fühlte, und das alles aus Liebe zu uns. Danke, dass du, Vater, und dass du, Jesus, dass es nichts Menschliches in unserem Leben gibt, was ihr nicht verstehen würdet. Danke, dass du uns berufen hast, das Reich Gottes in unserem Umfeld sichtbar zu machen. Und Herr, es ist gut zu wissen, dass wir das nicht nur dann sichtbar machen, wenn wir auf der Welle oben aufschwimmen, wenn wir von Sieg zu Sieg, von Triumph zu Triumph gehen, wenn wir Gebetserhörungen zu vermelden haben, sondern dass das auch dein Reich sichtbar macht, wenn wir festhalten an dir, wenn wir nicht verzweifeln, wenn wir ausharren, in schwierigen Umständen ausharren im Gebet. Und wir danken dir, Herr, du bist ein Meister des Ausharrens gewesen. Und Herr, wo wir keine Kraft haben, da hast du sie in uns. Und Herr, wir danken dir auch, dass wir nicht immer und immer wieder ans Kreuz kommen müssen mit den ewig selben Dingen, sondern wir dürfen das ein für alle Mal bei dir lassen. Und dann müssen wir nicht umkehren, sondern dann ist dein Kreuz wie eine Tür. Zunächst eine unsichtbare, aber wo wir Dinge abgelegt haben, wie eine offene Tür, durch die wir hindurchgehen dürfen. Danke, dass du uns berufen hast für ein Leben, auch hinter dem Kreuz. Danke, dass wir mit dir mitgestorben und mitgekreuzigt sind. Und so glauben wir auch, dass wir mit dir leben. Und Herr, wir preisen dich in diesen Zeiten von Corona und allen persönlichen Herausforderungen, dass du ein guter, guter Gott bist. Und wir geben dir die Ehre. Amen.